Diskussion vor 500 Jahren, Luthers Thesen und andere mutige Aufbrüche. Wir blicken also jetzt zurück in die Vergangenheit und es ist einiges Kirchengeschichtliches. Mit Gottes Hilfe möchte ich zunächst darstellen die Lehre der katholischen Kirche, die dazu beigetragen hat, dass eine Reformation notwendig wurde und auch bis heute notwendig ist. Dann zweitens die Lehre insbesondere des Luthertums und drittens die Lehre der Täuferbewegung. Das wird jetzt also intellektuell der anspruchsvollste Teil sein. Dann um 8 Uhr, dann wird es über die Gegenreformation gehen, wie heute versucht wird, trotz dieser unüberbrückbaren Unterschiede, die ich jetzt im ersten Teil darstellen werde, die Vereinigung der Kirchen herbeizuführen. Wir werden dann sehen, dass eine Ökumene mit der katholischen Kirche immer nur eine Rückkehrökumene zum Katholizismus sein kann. Nun zunächst ein Überblick über die katholischen Lehren, insbesondere was die Ekklesiologie, die Lehre von der Gemeinde angeht. Und wir verstehen dann besser, wie das auch von der Bibel abweicht. Ein Wort der Heiligen Schrift als Grundlegung. In Offenbarung 22 lesen wir in Vers 18 und 19: Ich bezeuge allen, die die Worte der Weissagung in diesem Buch hören. Wenn jemand zu diesen etwas hinzufügt, dann wird Gott ihm die Plagen hinzufügen, die in diesem Buch geschrieben stehen. Und wenn jemand von den Worten des Buchs dieser Weissagung etwas wegnimmt, dann wird Gott seinen Teil wegnehmen aus dem Buch des Lebens und aus der heiligen Stadt und von dem, was in diesem Buch geschrieben steht. Offenbarung an Johannes ist das letzte Buch der Bibel. Und was hier steht, schließt die Bibel ab. Kein Mensch, keine Kirche oder die sich so nennt, darf etwas zur Bibel hinzufügen oder hinwegtun. Nun gibt es viele Sekten und auch manche, die sich Kirchen nennen, die vieles hinzugefügt oder auch hinweggetan haben. Und eine davon, muss man leider sagen, ist die römisch-katholische Kirche. Wenn ich jetzt hier einiges bringe über die römisch-katholischen Lehren oder Dogmen, dann heißt es nicht, dass wir den einzelnen Katholiken angreifen oder sagen, das seien jetzt schlechtere Menschen oder Christen, sondern viele ernsthafte Katholiken kennen wir. Ich war selber katholisch, als ich zum Glauben kam und bin dann allerdings ausgetreten mit 18 Jahren aus der römisch-katholischen Kirche. Also Menschen, die sich da ernsthaft bemühen, aber die Frage ist, ob das eben mit der Bibel übereinstimmt oder ob nicht doch wesentliche Punkte hinzugefügt sind, die dann das Zentrum der Erlösung, nämlich das Heil allein in unserem Herrn Jesus Christus, verdunkeln und erschweren, zum rettenden Glauben zu kommen, weil viele, man sagt, soteriologische Nebenzentren hinzugefügt worden sind. Also nicht Jesus allein, sondern Jesus und Maria und die Heiligen und das Papsttum und das katholische Kirchenrecht und so weiter. Nun, ganz systematisch wollen wir vorgehen, die Hauptlehren der römisch-katholischen Kirche. Erstens wird gesagt, die Kirche ist der mystische Leib Christi und als solcher das Ursakrament. Sie ist unsichtbar und sichtbar zugleich. Sie ist das Gottesvolk des Neuen Bundes. Sakrament ist so eine Vorstellung, dass praktisch die Gnade Gottes dinglich fassbar ist. Sie fließt praktisch wie ein Gnadenstrom in den Menschen hinein, wird vermittelt durch Priester herab über den Papst und die Bischöfe über die Priester in den einzelnen Gläubigen. Insbesondere bei der Aufnahme der Hostie wird der Heilsstrom hineingegossen. Man kann auch sagen, ein magisches Verständnis einer verdinglichten, vergegenständlichten Gnade. Gnade also nicht mehr als Zusprechung der Vergebung der Schuld durch den Herrn, sondern als Erfassung in einem magisch-mystisch-sakramentalistischen Akt. Das ist ein grundsätzlicher Unterschied. Also das, was wir als Gnade, als Errettung und Heil bezeichnen, wird in der katholischen Kirche praktisch zu einem Gegenstand gemacht. Fassbar in der Hostie, die durch Priester ausgeteilt wird. Das ist grundlegend, um das zu verstehen. Es ist ein völlig anderer Ansatz. Die Reformatoren haben erkannt, Gnade, also Vergebung der Schuld und Sünde, ist ein Zuspruch der Befreiung. Das heißt, wie bei einem Gerichtsprozess, wir sind verurteilt durch die Anklage Satans, auch wegen der Schuld, die wir selber auf uns geladen haben. Satan ist unser Ankläger, zunächst auch der Versucher, aber dann auch der Ankläger. Ziemlich gemein, nicht, dieser Teufel. Zuerst versucht er uns, bringt uns vielleicht sogar zu Fall in gewissen Punkten durch die Sünde Und dann klagt er uns an vor dem Thron Gottes. Aber der Herr Jesus ist der Fürsprecher, der Anwalt, der sagt, wenn jemand ein Kind Gottes ist, wenn jemand zu Jesus gehört und reingewaschen ist durch das Blut des Lammes, Jesus Christus, dann sagt Jesus, der gehört zu mir, der ist gereinigt durch mein Blut und ist befreit. Und deshalb ist das Gnadenverständnis im Protestantismus wie bei einem Gerichtsprozess, die Freisprechung von der ewigen Verdammnis in der Hölle. Wir werden freigesprochen durch unseren Anwalt, unseren Fürsprecher Jesus Christus, wie es auch im 1. Johannesbrief Kapitel 1 heißt. Ja, er ist der Fürsprecher für uns. Und so haben wir Reinigung durch sein Blut, weil er stellvertretend für unsere Schuld sich geopfert hat, ans Kreuz gegangen ist. Also die Schuld wurde gesühnt durch sein Opfer. Die katholische Kirche hat diesen Freispruch über ein Gerichtsurteil verdinglicht zu einer magischen Einflößung der Gnade. Und das wird eben wie in der babylonischen Religion durch Mysterien vermittelt, durch Geheimrituale, die an das Priesteramt gebunden sind. Ich hoffe, ihr habt diesen grundlegenden Unterschied verstanden. Einmal also die Gnade, der freie Zuspruch der Vergebung durch Gott in Jesus Christus im evangelischen Sinne und andererseits im katholischen die Gnade als übernatürliches Eingießen eines Heilsstroms, geradezu eines mystisch-magisch verdinglichten sakramentalistischen Aktes. Und deshalb kann die katholische Kirche nicht auf ihr Priestertum verzichten, weil diese Priester die Heilsmittler sind. Sie sind die Mittelspersonen, die in der Hostie, die verwandelt wird in den Leib Christi, wenn die Glöckchen erklingen, im katholischen Verständnis praktisch eingegossen wird in den Leib des Menschen oder auch in seine Seele. Also die Kirche ist der mystische Leib Christi, lehrt die katholische Kirche. Mystisch, völlig identisch. Die katholische Kirche ist praktisch Christus selber nach ihrem Verständnis. Er selber ist die Verkörperung, die Kirche Verkörperung seines Leibes. Natürlich gibt es da auch biblische Stellen, dass der Herr das Haupt ist und wir seine Glieder, aber nicht in diesem mystischen Verständnis, sondern im Sinne der Gemeinschaft. Wenn wir bekehrt und wiedergeboren sind durch den Geist Gottes, gemäß Johannesevangelium Kapitel 3, dann stehen wir so in der innigen Gemeinschaft mit dem Herrn, dass er durch seinen Heiligen Geist in uns wohnt. Aber wir werden nicht in irgendeiner Weise identisch mit Christus, sondern er reinigt uns, er erneuert uns, aber leider können wir den Geist auch dämpfen, wenn wir Sünde bewusst festhalten und nicht dem Herrn abgeben und auch nicht die Erneuerung in seiner Kraft suchen. Nun also dieses Ursakrament, das katholische Verständnis. Und durch das eucharistische Opfer, wie auch gesagt wird, wird dieses gepflegt. Und die katholische Kirche beansprucht, dass sie die Vollzahl der Sakramente, dieser heilsmagischen Zuteilungen besitzt. Wie viele Sakramente hat die katholische Kirche? Nun, die Zahl 7 natürlich. 7, angefangen mit der meistens eben Säuglingstaufe schon, dann über Firmung, Eucharistie, Priesterweihe, letzte Ölung, ja, und die Ehe. Genau, ich hoffe, ich habe jetzt keins vergessen, ich habe sie nicht alle aufgeschrieben. Also die Vollzahl dieser 7 Sakramente. Außerdem beansprucht die römisch-katholische Kirche, wie auch viele Sekten, das Volk Israel zu ersetzen und daher das Priestertum. Sie haben praktisch daher die Priestergewänder, die Priesterrituale, auch bis hin zu dem Weihrauch und so weiter. Das haben sie einerseits aus dem alten Israel übernommen, andererseits aber auch aus der babylonischen Religion. Das ist auch eine Vermischung von israelitischem und babylonischem Priesterverständnis. Ja, dann natürlich die Tauffrage. Die katholische Kirche lehrt die Taufwiedergeburt. Die Taufwiedergeburt, ich lese vor aus dem Katechismus der katholischen Kirche, Nummer 1213. Da heißt es, Zitat, durch die Taufe werden wir von der Sünde befreit und als Söhne Gottes wiedergeboren. Wir werden Glieder Christi in die Kirche eingefügt und an ihrer Sendung beteiligt. Die Taufe ist das Sakrament der Wiedergeburt durch das Wasser im Wort. Zitat Ende. Ist das biblisch? Werden wir wiedergeboren? Geht der Heilige Geist in unser Herz? Werden wir erneuert und Kinder Gottes durch die Taufe? Was sagt die Bibel? In Epheser 1, 13 steht, ihr wurdet versiegelt mit dem Heiligen Geist, als ihr gläubig wurdet, durch den Glauben. Und die ganze Bibel, das ganze Neue Testament auch vor allem, weist darauf hin, dass der Glaube grundlegend ist, dass ein Mensch zu einem Kind Gottes wird. Die Taufe ist nach deutschtestamentlichem Verständnis eine Bestätigung, dass jemand den rettenden Glauben angenommen hat, sein Vertrauen allein auf Jesus Christus setzt und sein Kind ist jetzt. Also wir haben natürlich das täuferische Taufverständnis. Ich werde am Schluss noch darauf zurückkommen. Ich durfte es auch relativ spät erkennen. Ich war schon 42 Jahre, als ich zur biblischen Tauferkenntnis kam. Obwohl ich mit 18 Jahren schon zum Glauben gekommen war, war ich immer Lutheraner so lange. Ich komme auch zum lutherischen Verständnis. Aber die katholische Kirche und auch lutherische Kreise, die lehren, auch die lutherischen zum Teil, die Taufwiedergeburt. Also man wird wiedergeboren durch die Taufe. Auch ein magisches Denken. Der Mensch hat gar keinen Einfluss darauf. Dem Säugling wird diese Heilsgnade schon eingeflößt, ohne dass er es bemerkt. Ja, praktisch einfach so gegeben. Die zuvorkommende Gnade wird es auch im Luthertum und sogar zum Teil auch im Pietismus genannt. Diese zuvorkommende Gnade, Gratia Preveniens. Da wird immer so der Vergleich gebracht, das ist wie ein Geschenk, das wird dir gegeben. Du musst es dann nur auspacken, wenn du dann zum persönlichen Glauben kommst. Recht und schön, wenn dann gelehrt wird, du musst trotzdem noch zum Glauben kommen, dann ist es ja schon mal besser, als wenn gesagt wird, die Taufe reicht jetzt aus. Wenn ein Säugling besprengt ist, ja, das ist ja eigentlich keine Taufe, keine biblische Taufe, aber wenn ein Säugling besprengt ist mit diesen paar Tropfen Wasser, dann sei er schon ein Kind Gottes. Ihr merkt, es ist ein Ritual, ja, ein magisches Denken. Der Mensch hat gar keine Bekehrung erlebt, er ist gar nicht umgekehrt von seinem bösen Wege zur Hölle. Von Natur aus sind wir ja alle unter dem Fluch von Adam und Eva her und verloren. Der Mensch muss eine persönliche Entscheidung treffen für Jesus Christus. Natürlich, der Herr zieht uns, er möchte uns retten und einladen, aber steht auch in 2. Korinther 5, lasset euch versöhnen mit Gott. Lasset euch versöhnen. Das gäbe keinen Sinn, wenn das einfach ein willenloser Akt ist an einem unschuldigen, in Anführungsstrichen unschuldigen kleinen Kindlein. Aber die Erbsünde ist auch schon im Säugling vorhanden. Und natürlich kommt jetzt vielleicht die Frage, wie ist es, wenn kleine Kinder oder abgetriebene Kinder sterben? Ich denke, dass Gott so gerecht ist, dass er niemanden verurteilt, der noch keine Entscheidungsfähigkeit hat und noch keine Verantwortlichkeit. Erst wenn der Mensch entscheidungsfähig ist und sich für oder gegen Jesus entscheiden kann, dann wird auch Gott entsprechend beurteilen. Ja, aber ich denke, dass diese Kinder im Mutterleib, die so früh getötet werden oder auch die ganz kleinen Kinder, dass die noch tatsächlich in einer Urgnade Gottes stehen. Aber nirgends wird gelehrt, dass wir sie taufen sollen. Es wird immer die Stelle gebracht, lasset die Kindlein zu mir kommen und wehret ihnen nicht, denn solcher ist das Himmelreich. Und der Herr taufte sie, segnete, er herzte sie, er hatte sie lieb und er segnete sie. Und genau das tun wir auch in unserer Gemeinde. Ich denke auch hier bei euch, wir segnen sie, aber wir taufen sie doch nicht. Steht an keiner Stelle, dass wir die Säuglinge taufen sollen. Und diese Stellen von der Haustaufe, auf die habe ich mich jahrzehntelang gestützt, die sind keine klaren, sondern unklare Stellen. Auf diesen Stellen dürfen wir keine Lehre entwickeln. Wir müssen unsere Lehre, unser Leben als Christ von den klaren biblischen Stellen ableiten und nicht irgendwas hineindeuten, was nicht ausdrücklich dasteht. So viel kurz zur Frage der Taufe. Als die katholische Kirche lehrt die Taufwiedergeburt, was völlig unbiblisch ist und was natürlich die Leute in einer falschen Sicherheit wiegt. Sie denken dann, ja, ich bin ja als Säugling getauft, ich bin ein Christ, mir kann jetzt nichts mehr passieren, wenn ich dann natürlich auch noch die anderen Sakramente alle schön durchmache. Ich bin ja auch selber katholisch gewesen. Die Firmung habe ich erlebt, die Erstkommunion, Firmung. Da bin ich aber ausgetreten. Also die Priesterweihe wollten wir auch zwar jemand geben, aber die habe ich abgelehnt. Das war mir dann doch irgendwie zu viel, zu unheimlich. Und dann bin ich also evangelisch geworden, aber in der Landeskirche konnte ich auch nicht mehr bleiben, wegen der ganzen Bibelkritik, Feminismus, Genderismus, Homo-Segnungen, was da alles abläuft. Eine traurige Sache. Und natürlich auch wegen der Tauferkenntnis. Wenn man sich taufen lässt als Gläubiger, dann wird man automatisch, schließt man sich aus der evangelischen Kirche. Man wird zwar nicht rausgeschmissen, solange man Kirchensteuer bezahlt, aber man darf keine Dienste in der Landeskirche wahrnehmen, wenn man glaubensgetauft ist. Ja, also zahlen darf man noch, aber nichts mehr tun. Ja, das ist interessant. Also dieses System, genauso in der katholischen Kirche, hält sich aufrecht durch die Säuglingstaufe. Die Leute werden praktisch zwangshineingetauft, Zwangsmitglieder dadurch. Und wenn man austritt, musste sogar damals 100 D-Mark bezahlen auf dem Standesamt. Also, natürlich wird auch in der katholischen Kirche gelehrt, dass man dann auch sich zum Glauben der Kirche wenden solle, also im Glauben der Kirche, was die katholische Kirche glaubt, Das wird schon gelehrt. Man kann sich auch mit vollem Bewusstsein abwenden. Dann geht man dann auch wieder verloren nach katholischem Verständnis, wenn man aus dieser kirchlichen Gemeinschaft herausfällt. Das will ich der Fairness halber noch betonen. Aber die Taufe nimmt ja eine unverhältnismäßig große Rolle ein. Also dieses katholische Verständnis der Taufwiedergeburt. Dann wurde auch sehr stark im Mittelalter, aber auch zum Teil bis heute betont, dass die Mitgliedschaft in der römisch-katholischen Kirche heilsnotwendig sei. Außerhalb der Kirche gibt es kein Heil, sagte schon der Kirchenvater Cyprian. Das stimmt natürlich einerseits, wenn man sagt, außerhalb der Gemeinde Jesu, wenn man nicht zu Jesus gehört, dann gibt es kein Heil, das ist richtig. Aber hier wird es auf diese Kirche konzentriert, nicht? Und das sind sektierische Lehren. Wenn man sagt, nur unsere Kirche ist die einzig wahre, außerhalb da gibt es kein Heil, das sagen an sich nur Sekten, nicht? Auch die Zeugen Jehovas oder andere sagen Ähnliches. Und die katholische Kirche lehrt das im Grunde auch. Und alle anderen, die noch fern sind von der katholischen Kirche, müssen da hinstreben. Ihr Streben sollte ausgerichtet sein, auch in den Mutterschoß der Papstkirche hinzukehren oder zurückzukehren. Auch jetzt bei der ganzen ökumenischen Bewegung. Ökumene mit der katholischen Kirche gibt es nur, indem alle nach Rom streben, nicht umgekehrt. Die streben da nicht nach Wittenberg oder irgendwo sonst hin, sondern es geht nur in die eine Richtung, nach Rom. Alle Wege führen nach Rom. Und so wird auch die römische Kirche, die römisch-katholische Kirche, das ist ja schon der dritte Punkt, die Taufe war der zweite Punkt, wird definiert als die eine heilige katholische und apostolische Kirche. Eine heilige katholische und apostolische. Eine einzige Kirche und dann vor allem auch katholisch. Was heißt katholisch? Katholikos eigentlich. Das heißt das Ganze betreffend. Allumfassend. Allumfassend. Universal. Seit Augustinus wird der Begriff im geografischen, im zahlenmäßigen und im zeitlich-geschichtlichen Sinn verstanden. Geografisch heißt über die ganze Erde verbreitet, ist ja auch weitgehend. Im zahlenmäßigen, zahlenmäßig die größte Kirche und zeitlich-geschichtlich heißt es, was überall und immer von allen geglaubt worden ist. So dieser Anspruch, das heißt also katholisch. Praktisch alles andere ist nicht vollkommen, sondern strebt auch nach Rom hin, um dort die Fülle des Heils zu finden nach diesem Anspruch. Im Zweiten Vatikanischen Konzil wurde der Anspruch der römisch-katholischen Kirche sogar noch weiter ausgedehnt in den 60er Jahren des 20. Jahrhunderts. Da wurde gesagt, wörtlich im Katechismus Nummer 845, die katholische Kirche ist der Ort, an dem die Menschheit ihre Einheit und ihr Heil wiederfinden soll. Sie ist die versöhnte Welt. Zitat Ende. Also dieser universale Anspruch. Die ganze Welt muss katholisch sein. Der Papst als der Herrscher der Welt, ja vielleicht sogar des ganzen Kosmos. Er sieht sich ja als Stellvertreter Jesu Christi und Nachfolger des Apostels Petrus. Und das Gefährliche ist, dass jetzt seit dem Zweiten Vatikanischen Konzil die katholische Kirche nicht nur die, die sich Christen nennen, alle für sich beanspruchen möchte, sondern auch alle Religionen, ja bis hin sogar zu den Atheisten inzwischen. Also dieser Anspruch wurde immer größer. Diese Papiere, Lumen Gentis und Nostra Aetate, etwa im Zweiten Vatikanischen Konzil, Lumen Gentium, Entschuldigung, die haben ja formuliert, zum Beispiel in Lumen Gentium, ich zitiere, die Heilsabsicht umfasst auch die, welche den Schöpfer anerkennen, unter ihnen besonders die Muslime, die sich zum Festhalten am Glauben Abrahams bekennen und die mit uns den einzigen Gott anbeten. Steht im Zweiten Vatikanischen Konzil, ja. Den einzigen Gott anbeten, den Barmherzigen, der die Menschen am jüngsten Tag richten wird. Also die Muslime würden angeblich den gleichen Gott anbeten. Ich kann nur sagen, schön wäre es, wenn es so ist, aber es ist nicht so. Es kann nicht der gleiche Gott sein, wenn im Koran es heißt, dass es verflucht sei, wer sagt, dass Allah einen Sohn habe und in der Bibel steht, der ist der Antichrist, der den Vater und den Sohn leugnet. 1. Johannes 2,22. Ja, das würde sich ja völlig widersprechen. Also selbst ernsthafte Muslime würden das sofort bestreiten, was da die römisch-katholische Kirche behauptet. Für Muslime, Entschuldigung, wenn ich so sage, für Muslime ist es eine Lästerung, wenn gesagt wird, dass Allah einen Sohn habe. Und für uns ist es der Heilsweg. Merkt ihr die Gegensätze? Ja? Auch für Muslime ist es der Heilsweg. Und immer mehr Muslime erkennen das, weil sie merken, sie können sich durch ihre fünf Säulen und vielen Gebote und Gesetze nicht selber erlösen. Auch sie brauchen den Messias, den Erlöser, den Christus Jesus. Und dann wurden auch die anderen Religionen hier einbezogen, indem gesagt wird, dass diese in Schatten und Bildern nach Gott suchen. Gut, suchen tun sie alle nach Gott, das ist schon richtig. Aber die Offenbarung Gottes ist allein in Jesus Christus erfolgt. Alles andere sind ihr Wege, müssen wir ganz klar festhalten. Karl Rahners Theologie von den anonymen Christen ist da in das Zweite Vatikanische Konzil eingeflossen. Das sage ich jetzt hier für die Fachleute unter uns. Ja, dann ist ganz typisch für die katholische Kirche, dass sie einen Unterschied zwischen den Gläubigen macht. Und zwar zwischen Klerus und Laien. Weiß jemand, was das ist? Klerus und Laien? Na, Klerus ist das ganze System des Priestertums. Die Priester und Bischöfe und Kardinäle und Papst, die stehen alle über den normalen Gläubigen. Die stehen ganz weit drüber. Die haben eine andere Wesensart durch die sakramentale Gnade der Priesterweihe eingegossen bekommen. Durch die Priesterweihe werden die Priester über das gewöhnliche Laienvolk erhoben. Laios heißt ja auch Volk. Und so wird unterschieden zwischen dem allgemeinen Priestertum der Gläubigen, das kennt auch die katholische Kirche, aber für sie gibt es zusätzlich noch ein mit besonderen Qualitäten und Vollmachten ausgestattetes Amtspriestertum, das eine besondere Weihe, einen Charakter in de lebilis, das heißt einen unzerstörbaren Wesensart, durch die Priesterweihe eingepflanzt bekommen hat. Es wird also gesagt, du bist etwas Besonderes und das gewöhnliche Gemeindevolk, die sind von dir abhängig, die brauchen durch dich die Hostie und du kannst ihnen die Heilsgnade vermitteln durch dein priesterliches Wirken. Damit hängt auch zusammen, dass man den Priestern dann manches beimisst, zum Beispiel den Zölibat will man sie auch erheben über die gewöhnliche Ehe und so weiter, etwas Besonderes. Aber wir wissen auch, wie viel Not gerade daraus auch für diese armen Männer geflossen ist. Der Priester nach katholischem Verständnis nimmt eine Mittlerstellung ein zwischen Gott und Gemeinde und nur er hat das Recht, das eucharistische Opfer zu vollziehen. Und im katholischen Verständnis wird ja Christus immer wieder geopfert auf dem Altar. Während in Hebräer 9 es steht, dass Christus ein für alle Mal das vollkommene Opfer gebracht hat auf Golgatha. Aber auf den katholischen Altären wird Christus Woche für Woche, vielleicht sogar Tag für Tag, immer wieder geopfert, auf unblutige Weise, aber trotzdem geopfert. Und deshalb haben unsere Glaubensväter und Glaubensmütter bei den Hugenotten, bei den Waldensern und so weiter, sie haben ihr Leben hingegeben, bevor sie sich dazu hingegeben hätten, diese katholische Messe zu feiern. Das haben sie abgelehnt. Marie Durand ließ sich jahrzehntelang in einem Turm einmauern und hat die katholische Messe verweigert. Und heute, ich werde es noch im nächsten Teil bringen, gehen führende Evangelikale in katholische Messen, lassen sich heimlich zu Priester weihen und gehen in diese katholischen Messen und verbreiten das in der evangelikalen Welt. Eine schreckliche endzeitliche Entwicklung. Wie gesagt, wir klagen hier nicht jetzt den einzelnen Katholiken an, der selber keine Ahnung hat von dem, was da geschieht, sondern das katholische System, das von Anfang an einen heidnisch-magischen Zug durch diese Verdinglichung der Gnade in sich hineingelassen hat, aus manchen Kulten und Religionen. Die römisch-katholische Kirche ist also durch und durch hierarchisch strukturiert. Wisst ihr, was eine Hierarchie ist? Eine Rangordnung. Oben steht der Papst, dann kommen die Kardinäle, die Erzbischöfe, die Bischöfe, die Priester, die Diakone, die Subdiakone und dann ganz unten das Laienvolk. Nicht? So wie eine Pyramide, das pyramidale Verständnis. Höhere Weihen, niedere Weihen und eine ganz genaue Rangordnung. Die Fülle des Weihesakramentes besitzen die Bischöfe. Sie bestimmen und weihen die Priester als ihre Vertreter und besitzen untereinander und in Unterordnung unter den Papst die höchste Priester-, Lehr- und Leitungsgewalt in der Kirche. Und über den Bischöfen steht nur noch der Papst. Also der vierte Punkt war jetzt eben die Unterscheidung zwischen Klerus und Laien. Und jetzt kommen wir zum fünften Kennzeichen der katholischen Kirche, eben das Papsttum. Das Papsttum ist uns allen bewusst. Wir haben zum ersten Mal einen Jesuiten auf dem Papstthron, der sich als Franziskaner tarnt, so möchte ich sagen. Franziskus, der Heilige, der so sanftmütig war, der sogar den Tieren gepredigt hat, ja, der den Armen geholfen hat. Das kommt natürlich gut an bei den Leuten. Er nennt sich Franziskus. Ich möchte auch persönlich über diesen Mann nicht urteilen, steht mir nicht zu. Aber ich möchte doch sagen, die Jesuiten, ein Jesuit zum ersten Mal, das ist die Geheimorganisation des Vatikans, die die Gegenreformation verfolgt. Man hat nicht zufällig im Reformationsjahr rechtzeitig vorher einen Jesuiten auf den Papstthron gesetzt, um die Gegenreformation auch jetzt in der Endzeit voranzubringen. Und er macht es nicht mehr durch Inquisition mit blutigen Scheiterhaufen wie früher, sondern jetzt durch die Umarmungsstrategie. Kommt alle zu mir, wir haben uns alle lieb, wir sind alle Brüder und Schwestern, die Pfingstler, die Evangelikalen, was auch immer, ja, hat er jetzt auch gerade wieder eingeladen. Professor Thomas Schirmacher als Sprecher der Weltweit Evangelischen Allianz hat ein Buch geschrieben, Kaffee trinken mit dem Papst, so ähnlich ist der Titel. Ja, also es wird alles ganz verharmlost. Und gerade jetzt, wenn ein Jesuit, was ja brandgefährlich ist, auf dem Papstthron sitzt, mit dem trinkt man jetzt Kaffee. Und die Jesuiten haben ja kein anderes Ziel, als die verlorenen Schäfchen, wie Sie sehen, von ihrem katholischen Verständnis, in den Mutterschoß Roms zurückzuholen. Und heute durch diese Umarmungsstrategie, durch das schöne Lächeln, die freundlichen Worte und man kommt ein Stück entgegen, aber die eigentlichen katholischen Dogmen hält man trotzdem fest. Ich habe noch nicht gesehen, dass aus dem Codex Juris Canonici, dem katholischen Gesetzbuch, irgendetwas zurückgenommen worden sei oder von dem katholischen Katechismus. Nun, dem Papst, das ist der fünfte Punkt, dem Papst kommt als dem Nachfolger des Apostels Petrus, wird behauptet so, und sogar dem Stellvertreter Christi, wird behauptet, die Leitungs-, Lehr- und Rechtsprechungsgewalt übrigens über alle Regierungshäupter der Erde zu, nach seinem Selbstanspruch. Frau Merkel und alle dürfen zu ihm gehen, um Recht sprechen zu lassen über sich. Und unter bestimmten Bedingungen wird auch gesagt, dass er das Charisma der Unfehlbarkeit besitze. Und zwar bei Ex-Cathedra-Entscheidungen. Ex-Cathedra heißt das Katheder, der Lehrstuhl. Wenn er vom Lehrstuhl herabspricht, dann seien diese Entscheidungen unfehlbar. Er führt Titel wie etwa Summus Pontifex, oberster Priester oder Pontifex Maximus. Das war schon eine Bezeichnung schon bei den Priestern, bei den heidnischen Religionen übrigens, wurde von den römischen Priestern übernommen und dann aufs Papsttum übertragen. Oder auch Catholicae Ecclesiae Episcopos, Bischof der katholischen Kirche, oder sogar Sanctitas Sua, seine Heiligkeit. Und wenn manche Evangelischen den Papst so anreden, dann muss man sich doch sehr wundern, ob sie überhaupt noch evangelisch sind. Die Bibel spricht nichts, spricht nirgends von einem Nachfolger des Apostels Petrus. Der Aposteldienst ist erloschen mit der ersten Generation. Der Apostel Paulus bezeichnet sich selber in 1. Korinther 15 als eine unzeitige Geburt und damit als der letzte der Apostel, der noch vom ihm erschienenen Herrn Christus selber berufen wurde. Er hat den Herrn selber gesehen, schreibt er im 1. Korintherbrief oder auch im 2. Korinther. Jedenfalls gibt es nirgends den Aufruf in der Bibel, Nachfolger der Apostel einzusetzen. Und die römischen Bischöfe beanspruchen aber genau dieses, Nachfolger der Apostel zu sein. Im Jahr 302 erschien die Bulle, das sind solche päpstlichen Lehrschreiben mit großem Gewicht, also hat nichts mit den Stieren und so zu tun jetzt, ja. Die Bulle, nicht der Bulle, Unam Sanctam von Papst Bonifaz dem 8. Und da wurde die Unterwerfung unter den Papst sogar für heilsnotwendig erklärt. Man kann sagen, finsteres Mittelalter. Heute ist man ein bisschen vorsichtiger, aber wie gesagt, die Ansicht ist da, alle müssen letztendlich zu Rom kommen, wenn sie die Fülle der sakramentalen Heilsgnade empfangen möchten. Die Unfehlbarkeit wurde definiert 1870, 71, als der Kirchenstaat viel politische Macht verloren hat, hat man die geistliche Macht sozusagen bis in das Extrem gesteigert und gesagt, das ist eine Autorität, die direkt von Gott kommt. Keiner kann darüber stehen. Das ist das Allerhöchste. Man weiß allerdings und muss auch zugeben, dass es trotzdem fehlbare Entscheidungen des kirchlichen Lehramtes gab und gibt. Aber da wird dann gesprochen von einem Wachstum des Verständnisses. Das Verständnis wächst also und da wird es entsprechend interpretiert. Ich habe vieles in meinem kleinen Katholizismus-Handbuch geschrieben und auch in anderen Büchern Deshalb möchte ich einfach darauf verweisen, das sind auch die ganzen Belege aus den katholischen Schriften, Neuner Ros, Denzinger oder auch aus dem Katechismus der katholischen Kirche. Noch ein Punkt, bevor ich dann zur Reformation endlich komme. Die katholische Kirche, der sechste Punkt, empfiehlt die Verehrung der Heiligen als Fürsprecher und der Gottesmutter Maria als Urbild der Kirche. Man unterscheidet die irdische und die himmlische Kirche, und die himmlische Kirche, Ecclesia Coelestis auf Lateinisch, besteht nach katholischem Verständnis aus den verstorbenen Heiligen, die für die Glieder der irdischen Kirche Fürsprache tun. Nun nach biblischem Verständnis, wer ist da ein Heiliger? Jeder, der abgesondert ist von der Sünde, der zu Jesus Christus gehört. Und ich denke, viele Heilige sind hier heute in unserer Mitte. Ja, wenn ihr wirklich Kinder Gottes seid, seid ihr Heilige. Aber nach katholischem Verständnis sind Heilige solche, die ganz eng im katholischen Glauben gestanden sind und durch die irgendwelche Wunder geschehen sind. Meistens übrigens solche magischen, okkulten Dinge, dass eine Hostie durch die Luft fliegt, dass sie plötzlich Wundmale bekommen und Blut fließt, dass sie jahrzehntelang im Bett liegen und irgendwelchen Hostien essen und dann Veränderungen am Körper auftreten. Also ganz unheimliche Dinge. Ich habe viele solche Heiligen Geschichten gelesen und danach bekommt man wirklich Albträume. Also ich finde das zum Teil gar nicht so erbaulich, sondern eher, man kennt sowas auch aus okkulten Ritualen wie Reiki und Ähnlichem, dass solche Phänomene auftreten. Aber das wird hier als heilig verehrt, und vor allem wurde zum Beispiel Johannes Paul II., ich glaube, den hat man schon als heilig jetzt erklärt, nachdem zu ihm gebetet wurde, zu diesem Verstorbenen, und dann sind Wunder geschehen. Da wird gesagt, der hat aus dem Jenseits Wunder gewirkt. Und dann konnte der Thronsaal der Heiligen erhoben werden. Erst die Seligsprechung, dann die Heiligsprechung. Die Bibel sagt aber, wir dürfen nicht uns zu den Toten wenden. 5. Mose 18, Verse 9 folgende. Kein Spiritismus, kein Verkehr mit der Totenwelt. Auch nicht im katholischen Bereich. Keine Totenmessen. Die ganze Finsternis bricht da herein. Und der Mensch wird auch wirklich besessen von Dämonen. Wir können davor nur warnen, liebe Geschwister und liebe Freunde. Ich komme selber aus dem Katholischen, ich kenne mich da wirklich aus, was da alles gemacht wird. Wenn ihr in der katholischen Kirche seid und das Ave Maria miterlebt, das muss ein paar Mal am Tag heruntergebetet werden, damit die armen Seelen weiter aus dem Fegefeuer kommen. Da wird auch das Vaterunser eingeflochten, so schöne biblische Tarnung. Aber dann auch dieses Gebet zu Maria, zu einer verstorbenen Heiligen. Natürlich verehren wir Maria als die Mutter unseres Herrn Jesus, aber wir beten nicht zu ihr. Das ist ein großer Unterschied. Und da wird praktisch die Himmelskönigin, vor der schon im Propheten Jesaja gewarnt wird, aus dem Heidentum ins Katholische hineingeholt. Das hat nichts mit der biblischen Maria zu tun. Es ist auch kein Zufall, dass im Jahr 431 nach Christus ausgerechnet in Ephesus Maria als Gottesgebärerin, Theotokos, dogmatisiert wurde. Dort wurde vorher Diana oder Artemis verehrt als Muttergottheit. Und jetzt haben eine neue Muttergöttin gebraucht, Maria, und hat diese heidnischen Götter praktisch einfach durch Maria ersetzt. Merken wir, ja, es ist im Grunde nicht viel verändert worden. Wir wollen beten für die armen katholischen Verirrten, die das nicht durchschauen. In der Bibel gibt es kein einziges Gebet zu Maria, und es gibt auch keine Himmelfahrt Marias und auch keine unbefleckte Empfängnis, dass Maria selber ohne Erbsünde empfangen worden sei. Nur Jesus war ohne Sünde, aber nicht Maria. Es gibt also viele falsche Lehren in der katholischen Kirche. Und schließlich wurde im Jahr 1115 der Ablass eingeführt, also der Freikauf von zeitlichen Sündenstrafen aus dem Fegefeuer durch Bußleistungen oder durch Geld. Und Tetzel reiste durch die Lande und sagte, wenn das Geld im Kasten klingt, die Seele aus dem Fegefeuer springt. Und Martin Luther war ja selber katholisch im Kloster als Mönch und hat erkannt, das stimmt nicht. Er hat schon die Bibel studiert, er war schon Professor für Theologie, hat die Bibel lesen können und auslegen und hatte ja schon auch das Turmerlebnis und so weiter, die reformatorische Erkenntnis dann in diesem Zusammenhang. Und hat dann diese 95 Thesen verfasst und wohl auch angeschlagen in Wittenberg und gesagt, in der ersten These, dass nur wenn wir Buße tun über unsere Sünden, dass dann sie vergeben werden. Aber nicht durch irgendwelche Geldzahlungen, Ablassleistungen, sondern durch eine Herzenshaltung, dass wir zum Herrn kommen, zerbrechen unter der Last unserer Sünden und sagen, Herr, vergib du mir, erneuere mich durch deinen Heiligen Geist. Nun kommen wir zur Grundlinien der reformatorischen Theologie. Wir haben jetzt einiges gehört über die römisch-katholische Lehre, wie sie sich selber versteht, jetzt im Kurzdurchgang. Ich habe natürlich viele Zitate hier gehabt, die habe ich jetzt alle weggelassen, aus Zeitgründen. Ich will euch ja nicht erschlagen damit. Und jetzt aber die Frage, wie sieht demgegenüber die reformatorische Lehre aus? Das natürlich auch nur im kurzen Überblick. Und ich werde zunächst mal hauptsächlich mich auf die lutherische Theologie konzentrieren und dann aber auch die täuferische Theologie, Mennonitentum, Baptismus. Denn ich bin persönlich der Meinung, dass Luther und auch Zwingli und Calvin, Melanchthon, dass sie auf halbem Wege stehen geblieben sind. Das werden wir noch sehen. Und dass die Täufer die eigentlichen Reformatoren sind. Nun, zunächst aber diese reformatorische, insbesondere lutherische Lehre vom Wort Gottes, die Kirche als Geschöpf des Wortes Gottes. Also die katholische Kirche hat gesagt, die Kirche ist der mystische Leib Christi. Christus selber ist die Kirche. Luther hat gesagt, die Kirche oder Gemeinde entsteht, indem ihr das Wort Gottes zugesprochen wird. Indem dem Mensch die Vergebung der Sünde zugesprochen wird, wie bei einem Gerichtsprozess. Durch die Predigt des Wortes Gottes auf der Grundlage allein der Heiligen Schrift geschieht Veränderung des Menschen, geschieht Bekehrung, Wiedergeburt, Erneuerung, Zubereitung. Das war die grundsätzlich reformatorische Erkenntnis. Er ist zurückgegangen zum Wort Gottes. Die katholische Kirche, das konnte ich jetzt nicht alles sagen, hat natürlich zusätzlich viele Lehren eingeführt im Kirchenrecht, bei den Kirchenvätern, in ihrer Tradition, mit den Papsterklärungen, mit den Konzilerklärungen. Ja, das ist ja alles hinzugekommen. Natürlich auch die Lutheraner haben Bekenntnisse geschrieben, die Reformierten, auch die Baptisten, auch die Mennoniten und viele andere Gemeinden. Bekenntnisse sind dann legitim, wenn sie die biblische Lehre so zusammenfassen, dass sie nicht in Widerspruch zur biblischen Lehre treten. Aber es gibt auch gerade im katholischen Bereich riesige Bücher mit Dogmen, die weit über die Bibel hinausgehen. Ja, wo eben die Marienverehrung, die Heiligenverehrung, die Unfehlbarkeit des Papsttums, eine falsche Rechtfertigungslehre, eine falsche Heiligungslehre, alles hinzugefügt worden zur Heiligen Schrift. Das Priesterverständnis, die sieben Sakramente und so weiter. Das ist alles hinzugekommen. Und die biblischen Lehren wurden umgedeutet. Nun, nach reformatorischer Theologie ist die Kirche Geschöpf des Wortes Gottes. Es hängt alles vom Wort ab. Allein die Bibel, allein Jesus Christus, allein der Glaube, allein die Gnade und allein Gott sei die Ehre. Das ist die Grundlage. Und wir können das gerade dadurch entscheiden, durch dieses Wörtchen allein. Da kann jetzt jeder verstehen, nicht? Die Reformation sagt allein Christus, allein die Bibel. Die katholische Kirche sagt die Bibel und die Tradition, die Bibel und das Papsttum. Jesus und Maria, Jesus und die Heiligen, Jesus und. Versteht ihr? Das kann man jedem Kind erklären. Also entweder allein, das ist gut evangelisch, oder und, das ist katholisch, oder irgendwelche Sekten, auch an andere Lehren, die irgendwas hinzufügen oder hinwegtun. Was ich am Anfang gelesen habe, Offenbarung 22, sie fügen etwas hinzu. Man spricht auch von einer Bindestrich-Theologie im Katholizismus, mit diesem und, ne? Immer noch etwas hinzu. Auch bis hin zu Fasching wurde sogar hinzugefügt, ja, weil das auch aus dem Volk kommt. Man hat das alles aufgesaugt, assimiliert, um möglichst viele Volksmassen in die Kirche zu holen. Man hat ihnen Brot und Spiele geboten. Wobei ich natürlich auch sagen muss, die evangelische Kirche ist inzwischen mindestens genauso abgefallen wie die katholische. Wenn man sieht, wie es etwa in der Frage der Homosegnung aussieht, da ist es erstaunlicherweise so, dass die katholische Kirche offiziell dem noch eher widersteht als die evangelische. Ja? Also wir können nicht so sagen, alles was jetzt evangelisch ist, sei einfach gut und biblisch. Leider auch nicht. Der Teufel schläft nicht und hat vieles unterwandert und kaputt gemacht. Bis hinein in die Freikirchen auch. Also wollen gar nicht jetzt mit dem Finger zeigen, auf die Katholiken jetzt speziell nur, sondern müssen auch sagen, auch im evangelischen Bereich geht es gerade auch in der Endzeit drunter und drüber. Und so geht es darum, die Gemeinde reinzuhalten vor der Verweltlichung, vor einer falschen Ökumenisierung, vor der Bibelkritik und vor dem Liberalismus und auch vor der Pseudocharismatik, vor all diesen Strömungen, die gerade in der Endzeit überhand nehmen. Also nach evangelischem Verständnis ist die Kirche ein christliches, heiliges Volk. Sie wird grundgelegt durch das Wort Gottes, in seiner unterschiedlichen Gestalt. Nun haben natürlich die Lutheraner insbesondere die Vorstellung, dass das Wort Gottes sich in verschiedener Form entfaltet durch die Predigt. Aber gerade Luther hing auch noch stark an diesem sakramentalistischen Denken fest. Er hat gesagt, durch die Sakramente, Taufe und Abendmahl. Nun, wir feiern ja auch Abendmahl oder Brotbrechen und wir taufen auch, allerdings doch ein bisschen anders als lutherische Kirchen. Der Luther hatte auch, obwohl er anfänglich auch mit der gläubigen Taufe sympathisiert hat, ist er doch wieder zurückgerutscht in die Säuglingstaufe, bis hin zur Taufwiedergeburt bei manchen Lutheranern. Es ist schade, ja, dass dieses Denken dort nicht überwunden wurde. Und auch im Abendmahl gibt es unterschiedliche Vorstellungen. Die Wandlung bei den Katholiken, Transsubstantiationslehre, bei Luther ist es die Konsubstantiation, schwierig zu erklären jetzt. Also bei den Katholiken verwandelt sich es wirklich völlig in Leib und Blut Christi, wenn die Glöckchen bimmeln. Bei den Lutheranern wird gesagt, dass unter Brot und Wein Christus in, mit und unter diesen Elementen gegenwärtig ist. Also zum Teil materiell, zum Teil geistig zu verstehen. Es ist so fließend. Und bei Calvin oder auch noch stärker bei Zwingli ist es eher symbolisch, in diese Richtung symbolisch, so wie es auch in den Freikirchen meistens verstanden wird. Weil ja Christus wo ist jetzt? Er sitzt zur Rechten Gottes des Vaters. Ja, so ganz kurz zur Abendmahlslehre. Aber Luther hat sehr stark auch an Taufe und Abendmahl als Sakramente, als verschiedene Ausgestaltungen des göttlichen Wortes festgehalten und hat gesagt, wo das Wort ist, dort ist die Kirche. Nun, wie kommt Gottes Wort zu den Menschen? Eben durch die Verkündigung, durch die bibelgemäße Verkündigung. Und ich habe da ein gutes Zitat von ihm gefunden, ja genau hier. Er hat zum Beispiel Folgendes gesagt in der Weimarer Ausgabe, Band 7, Seite 720 folgende. Ich zitiere hier Original Luther. Wo du aber siehst, dass das Evangelium nicht sei, als wir sehen bei der Synagoge der Papisten und Thomisten, da sollst du nicht zweifeln, dass nicht Kirche sei, wenn sie gleich taufen und essen vom Altar, sondern sollst wissen, dass Altar Babylon sei. Denn das Evangelium ist vor dem Brote und der Taufe das einzige, das allergewisseste und das vornehmlichste Wahrzeichen der Kirche, die, weil sie durchs Evangelium allein wird empfangen, gebildet, genährt, geboren, erzogen, geweidet, gekleidet, geziert, gestärkt, gewappnet, erhalten. Kurz, das ganze Leben und Wesen der Kirche steht im Worte Gottes. Zitat Ende. Also Luther sagt, selbst wenn Sie Abendmahl feiern oder Eucharistie taufen, ist da trotzdem nicht Kirche, wenn nicht das Evangelium allein gemäß der Bibel verkündigt wird, wenn ein falsches Evangelium gelehrt wird. Die Sakramente machen es nicht, sondern das Wort Gottes. Wenn aber laut Luther die Sakramente recht verwaltet werden, dann ist es auch Wort Gottes eben in sinnlich wahrnehmbarer Form, nach lutherischem Verständnis. Wichtig ist für ihn auch das richtige Bekenntnis. Ich muss jetzt aber einiges übergehen. Nun hat auch die lutherische Kirche festgehalten an Ämtern, aber nicht im katholischen Sinne. Im katholischen Sinne wird ja eine übernatürliche Heilsgnade in die Ämter hineingelegt und vermittelt, etwa in das Priestertum. Im evangelischen Verständnis haben die Ämter, also zum Beispiel Pfarrer oder Pastor, eine funktionale Bedeutung, keine wesensmäßige Veränderung, sondern sie hängen mit der Funktion zusammen, dass eben eine Gemeinde verwaltet werden muss, dass das Abendmahl ausgeteilt werden muss, dass Seelsorge ausgeübt werden muss. Also diese Pfarrer, leider inzwischen auch Pfarrerinnen, obwohl das völlig unbiblisch ist, das hängt mit der Hauptfunktion Christi über die Gemeinde und der Hauptfunktion des Mannes über die Frau zusammen, Epheser 5, 1. Korinther 11. Aber diese Pfarrer haben praktisch den Auftrag, die Gemeinde zu verwalten und diese Sakramente zu verwalten und das Wort Gottes zu predigen nach lutherischem Verständnis. Sie sollen also das Ordnungsmotiv, das Gabenmotiv und das Stellvertretungsmotiv erfüllen. Es soll alles ordentlich zugehen. Jeder soll seinen Gaben entsprechend Dienste tun und auch die Stellvertretung Repräsentanten für die Gemeinde sein. Aber gerade beim Gabenmotiv merken wir, dass wenn das eine Person alles machen muss, die heillos überfordert ist. Deshalb das Verständnis des Biblischen an sich so, dass es einen Pastor geben kann, aber dass viele, im Grunde jeder, gemäß seinen Gaben mitwirken sollte in der Gemeinde. Ich hoffe, das ist auch bei euch so, dass jeder auch eine Aufgabe hat, gemäß den Gaben. Aber in vielen Kirchen ist es eben so, da steht vorne ein Priester oder Pfarrer Und da gibt es vielleicht noch ein paar wenige, die mitarbeiten, aber alle anderen sind passiv. Ja? Das ist kein biblisches Verständnis gemäß 1. Korinther 14, sondern unbiblisch. Ja, dann kam es ja bei den Lutheranern und auch anderen zu einer Krise. Das Krisenjahr der Reformation, das war 1525, der Thesenanschlag war 1517 und da wurden ja viele reformatorische Hauptschriften verfasst, von der babylonischen Gefangenschaft der Kirche zum Beispiel oder von der Freiheit eines Christenmenschen 1520. Aber dann 1525 kam es dann leider zu einer wachsenden Verquickung von Kirche und Staat, sowohl bei Luther als auch bei den anderen Reformatoren. Die spätere Volkskirche fand bereits damals ihren Anfang. Gibt es überhaupt eine Volkskirche? Nach biblisch-christlichem Verständnis, nein. Das sind getaufte Heiden, die keine Kinder Gottes sind. Deshalb sieht es da so aus. Ja? Getaufte Heiden, das hat nichts mit der Gemeinde des Herrn zu tun. Aber interessant ist, dass Luther trotzdem selber noch festgehalten hat an einer Kirche innerhalb der Kirche. Ecclesiola in Ecclesia nennt man das. Ein Kirchlein in der Kirche, eine Gemeinschaft der wirklich Gläubigen. Es gibt in einer seiner Schriften und sogar mehrfach diesen Hinweis, dass er solche sammeln wollte, die mit Ernst Christen sein wollen. Und das wurde dann später im Pietismus und auch in den verschiedenen Freikirchen umgesetzt. Diese Sammlung der ernsthaft Gläubigen. Ich zitiere aus seiner Vorrede zur deutschen Messe von 1526. Da schreibt er: Aber die dritte Weise, die rechte Art der evangelischen Ordnung haben sollte, müsste nicht so öffentlich auf dem Platz geschehen unter allerlei Volk, sondern diejenigen, die mit Ernst Christen sein wollen und das Evangelium mit Hand und Mund bekennen, müssten mit Namen sich einzeichnen und etwa in einem Hause allein sich versammeln zum Gebet, zu lesen, zu taufen, das Sakrament zu empfangen und andere christliche Werke zu üben. In dieser Ordnung könnte man die, die sich nicht christlich hielten, kennen, strafen, bessern, ausstoßen oder in den Bann tun nach der Regel Christi, Matthäus 18, Vers 15 folgender. Zitat Ende. Also schon bei Luther ist dieser Gedanke, die wahren Gläubigen zu sammeln in Hauskreisen, in kleineren Versammlungen. Er war mit der Volkskirche offenbar doch nicht wirklich glücklich. Ja, jetzt kommen wir deshalb zum dritten großen Teil, zur Kirche als Gemeinschaft der Glaubenden. Die Täufer insbesondere haben das tatsächlich verwirklicht, wobei sie auch nicht ins Herz schauen können. Aber man hat das Ideal der wirklichen Jüngergemeinde, wo Jünger, Jüngerinnen des Herrn sich versammeln, wo nur wirklich bekehrte, wiedergeborene Menschen auch Gemeindeglieder werden können. Das wurde insbesondere bei den Täufern verwirklicht. Und die anderen, die sollten dann in den Bann getan werden nach Matthäus 18. Ja, wenn sie mehrfach ermahnt sind, müssen sie auch ausgeschlossen werden können. In der Volkskirche wird so gut wie niemand ausgeschlossen heute mehr, nicht? Sondern die schlimmsten Irrlehrer, ich sage mal, sitzen heute auf den Bischofsstühlen. Wenn man mal sieht, der Vorsitzende der evangelischen Kirche in Deutschland, zurzeit heißt er Bedford Strom, aber das wechselt immer mal wieder, der ist Mitglied im Kuratorium des Islamzentrums in München. Ja, muss man sich vorstellen. Also die Preisgabe des Evangeliums an eine fremde Religion sozusagen. Das Ziel der Täufer und anderer Teile, man nennt es, der Begriff gefällt mir jetzt nicht, weil es so politisch klingt, aber man hat es kirchengeschichtlich genannt, der linke Flügel der Reformation. Habt ihr schon mal gehört? Also wir gehören angeblich zum linken Flügel der Reformation. Das ist aber theologisch jetzt gemeint, nicht politisch. Ja, mit politisch gar nichts zu tun. Das Ziel der Täufer und anderer Teile dieses Flügels lautet nicht nur Reformation, sondern Restitution. Das heißt, Wiedereinsetzung, Wiederherstellung des lehrmäßigen und gemeindlichen Idealzustandes der Urchristenheit. Die Urchristenheit soll wieder zum Leuchten kommen. Nicht mehr die Volkskirche, nicht die Staatskirche, sondern die Jüngergemeinde von wirklich bekehrten, geretteten Kindern Gottes. Die Reformatoren Luther, Zwingli, Calvin und andere haben nach Ansicht der Täufer zu viele Kompromisse mit dem Katholizismus geschlossen, mit der Tradition und auch mit den machthabenden Fürsten. Das war natürlich notwendig damals, rein politisch gesehen, damit die Reformation nicht ausgerottet wurde. Luther hat sich mit den Fürsten verbunden. Es gab sicherlich auch gläubige Fürsten, die haben ihren Kopf sogar hingehalten beim Reichstag zu Speyer als Protestanten. Diese Protestation, haben gesagt, haut uns den Kopf ab, aber wir werden die Reformation nicht aufgeben, haben sie zum Kaiser damals gesagt. Alle Achtung. Aber trotzdem war das die Verquickung von Kirche und Staat sozusagen, hat da schon den Anfang genommen. Und da war der Tod im Topf. Später hieß es dann 1555 beim Augsburger Religionsfrieden, ich glaube Augsburger war es, ja, cuius regio, eius religio, wessen Gebiet, dessen Religion. Wenn also Reformation durchgedrungen war, war dieses Fürstentum reformatorisch. Wenn der Katholizismus noch geherrscht hat, war es katholisch und man musste entsprechend auswandern. Nicht? Die Katholiken in ihr Gebiet, die Protestanten in ihr Gebiet. Das hat man versucht, diesen Frieden zu halten. Das war sicherlich eine Notlösung. Man hat noch nicht so die Glaubensfreiheit gekannt in dieser Zeit. Nun jedenfalls zu viele Kompromisse mit der Tradition, den Fürsten, dem Katholizismus. Eben die Kindertaufe haben sie beibehalten. Nur eine halbherzige Gemeindezucht wurde geübt. Und man hat sich nicht zu einer radikalen Trennung von Kirche und Staat durchgerungen. Nun wurden die Täufer, die frühen Täufer, es fing ja an in der Schweiz, in Zürich und so weiter, wurden verfolgt, ertränkt, geköpft, auf dem Scheiterhaufen verbrannt. Es gibt ja den Märtyrerspiegel, ich weiß nicht, ob er den kennt, wo die ganzen Verfolgungen bei den Mennoniten und auch den anderen Täufern dargestellt sind. Sehr bewegende Schicksale. Es gab also verschiedene Strömungen außerhalb dieses Hauptstroms der Reformation, die man leider manchmal alle in einen Topf wirft. Aber diese Strömungen sind unterschiedlich. Da gab es die ursprünglichen Täufer, die haben sich einfach Brüder genannt in der Schweiz. Das war der Anfang. Aber es gab natürlich auch früher schon Strömungen, Waldenser und so weiter, nicht? Die auch schon außerhalb des römischen Katholizismus biblische Grundlagen wieder zum Leuchten gebracht hatten. Auch die Hussiten, die waren schon 100 Jahre vor Luther, nicht? Oder auch Wycliffe und andere Vorläufer. Es ist ja nicht alles nur jetzt mit Luther begonnen, sondern es gab immer schon auch wirklich Gläubige. Auch innerhalb der katholischen Kirche, die das aber nicht so öffentlich von sich gegeben haben, gab es auch. Aber man muss an sich austreten, wenn man diese Dogmen nicht alle für sich übernehmen kann, natürlich. Aber es gab also dann auch Mennoniten. Menno Simons war ja derjenige, der das Täufertum von manchen Auswüchsen, etwa in Münster, in ruhige geordnete Bahnen gelenkt hat. Das ist ein großes Verdienst als ehemaliger katholischer Priester, der sich dann bekehrt hat und das durchschaut hat, diese falschen Lehren, und dass Luther auf halbem Weg stehen geblieben ist, hat er die Täuferbewegung praktisch in diese ruhige und biblische Bahn gelenkt. Diese Münsteraner Täufer, wo man heute noch die Käfige sehen kann in Münster, ja, das waren ja im Grunde keine echten Täufer, sondern das waren, heute würde man sagen, extrem Charismatiker. Ja, die praktisch gesagt haben, wir richten jetzt das Reich Gottes auf Erden auf, mit Waffengewalt sogar und viel Weiberei und was da alles eingeführt wurde. Das war ein falscher Geist. Aber das wurde dann alles in einen Topf geworfen und gesagt, guck mal, diese Täufer, was die alles an Radikalismus und Brutalität hier bringen. Das war nicht biblisch. Und damit haben die echten Täufer in der Schweiz und auch die Mennoniten nichts zu tun gehabt. Nein, nichts. Ja, also das Hauptziel der Täufer, die Wiederherstellung der wahren Kirche nach neutestamentlichem Vorbild. Natürlich sind sie auch nicht perfekt, es gibt auch manche fragwürdigen Dinge, aber grundsätzlich die Strömung, die dem Neuen Testament am nächsten gekommen ist. Und kurz die Hauptlehren der Täufer noch. Also den Abfall hat man gesehen bei der Errichtung der Staatskirche durch Kaiser Konstantin den Großen, 325 nach Christus. Da hat man den Abfall gesehen. Andererseits muss man auch sehen, da haben die Verfolgungen dann geendet. Wenn ich in der Zeit gelebt hätte, wäre ich vielleicht auch dankbar gewesen, ja, dass das jetzt doch anerkannt war, das Christentum. Aber die Gefahr war dann, dass die Verführung sich auch ausgebreitet hat. Aber da hat man den Abfall gesehen von Seiten der Täufer. Und da wollte man hinter diese konstantinische Zeit zurück. Und man hat dann betont, im Unterschied zu den anderen Reformatoren, die Glaubenstaufe, nur solche Menschen können Glieder der Gemeinde werden, die nach persönlicher Sündenerkenntnis und Buße den Herrn Jesus Christus als ihren Erlöser und eben ihren Herrn angenommen haben und die dann als Zeichen ihres Bekenntnisses und neuen Lebens die Gläubigentaufe begehren. Die Taufe wird also nicht als sakramentales, magisches Ritual verstanden, sondern als ein symbolischer Bekenntnisakt vor Gott und der Welt, als Bund eines guten Gewissens mit Gott. Michael Sattler, einer der ersten Täufer, er wurde auch grausam hingerichtet, hat hauptsächlich mitverfasst die Schleitheimer Artikel, die vielleicht einige von uns kennen. Das war das erste große Dokument der Täuferbewegung, bereits 1527, also zu Lebzeiten Luthers. Und da heißt es, die Taufe soll all denen gegeben werden, die über die Buße und Änderung des Lebens belehrt worden sind und wahrhaftig glauben, dass ihre Sünden durch Christus hinweggenommen sind, und all denen, die wandeln wollen in der Auferstehung Jesu Christi und mit ihm in den Tod begraben sein wollen, auf dass sie mit ihm auferstehen mögen. Und all denen, die es in solcher Meinung von uns begehren und von sich selbst ausfordern. Damit wird jede Kindertaufe ausgeschlossen, die der erste und höchste Gräuel des Papstes ist. Zitat Ende. Deutliche Worte, die man heute leider auch von baptistischer Seite kaum noch hört. Und dieser Bruder ist dafür in den Tod gegangen, wurde gevierteilt und verbrannt, soweit ich weiß. Dann die Gemeindezucht oder der Bann ist auch eine der Hauptlehren. Die Durchführung des Bannes hängt eng mit dem Taufverständnis zusammen. Der Bann, also der Ausschluss, soll an solchen Gemeindegliedern vollzogen werden, die durch offensichtliche falsche Lehren und sündhaftes Leben den in der Taufe geschlossenen Bund mit Gott und der Gemeinde brechen und die trotz mehrmaliger Ermahnung nicht zur Umkehr bereit sind, gemäß Matthäus 18. Gemeindezucht ist notwendig, um den guten Ruf der Gemeinde zu bewahren, um Schaden von der Gemeinde fernzuhalten und auch seelsorgerlich, um die Ausgeschlossenen zur Umkehr zu bewegen, damit auch sie umkehren, gemäß 1. Korinther 5. Und besonders soll die Gemeindezucht im Blick auf das Herrenmahl geübt werden, wo nur diejenigen zugelassen werden, die durch ihr Glaubensbekenntnis, ihren guten Wandel und ihre Bußwilligkeit sich als Gläubige ausweisen. Dann auch als dritter Hauptpunkt die Absonderung von der Welt und die Eigenständigkeit der Gemeinde gegenüber der weltlichen Obrigkeit. Die Täufer wären nie wie Luther auf den Gedanken gekommen, die Landesfürsten zur Durchführung geistlicher Ziele einzusetzen. Hätten sie nicht gemacht. Lieber haben sie die Verfolgung auf sich genommen. Denn sie gingen aus vom Ideal der vorkonstantinischen, verfolgten und leidenden Märtyrerkirche. Da waren ja viele Verfolgungen im Römischen Reich, das ist uns ja bekannt. Das Verhältnis zum Staat war und ist bei den einzelnen Kreisen allerdings unterschiedlich. Die Palette ging und geht auch heute, reicht von totaler Verweigerung von Steuer, Kriegsdienst und Eid über eine teilweise Akzeptanz der Untertanenpflichten bis hin zur völligen Teilnahme an diesen, indem man aber sich bewusst ist, dass man innerlich sich doch davon distanziert. Nun, ich denke, wie wir das heute sehen, ist es so, dass wir unsere Steuern zahlen, sagt der Herr Jesus ja selber, gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist, dass wir aber Gott mehr gehorchen als den Menschen, da wo etwas gegen die Bibel und gegen unser Gewissen vom Staat geboten wird. Zum Beispiel Tötung ungeborener Kinder Mutterleib oder Segnung von Gräueln und Perversionen. Da können wir nicht mitmachen. Was den Kriegsdienst angeht, ist so, dass gerade die Mennoniten das immer an sich abgelehnt haben, mit wenigen Ausnahmen, weil sie eben das Gebot, du sollst nicht töten und auch nicht schwören, sehr ernst nehmen. Ja, dann auch durch die Gemeinschaft, der echte Liebeskommunismus, nicht der aufgezwungene, sondern der von Herzen kommende. Das ist auch bei verschiedenen Täufergemeinden so, insbesondere bei den Hutterern. Ja. Die Hutterer haben eine gemeinsame Großküche, wo sich alle treffen, aber sie haben einzelne Häuser oder Wohnungen, aber beim Essen haben sie praktisch immer Gemeinschaft. Eine sehr schöne Sache. Wir machen das auch in unserer Gemeinde, dass wir so im Schnitt jeden Monat uns auch mal treffen zu einem gemeinsamen Essen, im kleineren oder größeren Kreis, je nachdem wer da ist. Jetzt haben wir auch Tauffest in 2 Wochen, da werden auch alle da sein. Und das ist auch eine schöne Sache, wenn man dann auch die Gemeinschaft innerhalb der Gemeinde pflegt. Ja, ich bin jetzt also fast am Ende, genau nach der Zeit. Wir werden jetzt auch gleich einen Imbiss haben. Ja, ich möchte alles zusammenfassen. Die römisch-katholische Kirche als mystischer Leib Christi, die reformatorischen Kirchen als Gemeinschaft unter dem Wort Gottes und die täuferischen Kirchen als Gemeinschaft der Glaubenden. Wird der persönliche Glaube sehr stark betont, der natürlich eine Frucht ist des verkündigten Wortes Gottes. So können wir das unterscheiden. Und jetzt im nächsten Teil werde ich mit Gottes Hilfe auf die Gegenreformation eingehen, wie sie heute in unserer Zeit und gerade 500 Jahre nach dem Thesenanschlag mit Vehemenz über uns hereinzubrechen droht. Möge der Herr uns gnädig sein. Amen.